Dieser Mutmacher-Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Manchmal braucht es im Leben ein bisschen Mut, ein bisschen Zuversicht, ein bisschen Courage und oft auch ein bisschen Gelassenheit. Mit Nimm's einfach Zürich spricht Zürich an, was wirklich wichtig ist. Nämlich das Leben zu leben und sich auf die wichtigen Momente zu konzentrieren. Dabei ist mentale Gesundheit besonders wichtig. Darauf aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen, sind die ersten Schritte zur Bewältigung von mentalen Herausforderungen. Dann gelingt es Betroffenen auch leichter, Mut und Gelassenheit zu zeigen. Dafür Verständnis zu schaffen und Betroffenen Mut zu machen, ist Teil des sozialen Engagements von Zürich. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
Mein Name ist Caroline Bartosch und in der heutigen Folge hört ihr Marion, die darüber erzählt, wie es ist, einen geliebten Menschen mit Demenz zu pflegen. In dieser Folge werden auch Aufenthalte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Psychiatrie thematisiert. Wenn es euch oder jemanden in eurem Umfeld psychisch gerade nicht so gut geht, dann holt euch bitte professionelle Hilfe. Am Ende der Folge und in den Shownotes findet ihr auch Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt.
Hallo, mein Name ist Marion und ich weiß, wie es ist, einen Menschen mit Demenz zu pflegen. Mein Mann und ich, wir kennen uns seit über 40 Jahren. Es ist so komplett gegensätzliche Charaktere. Angsthase trifft Sportler, fällt mir dazu ein. Eine komplette Umstellung jetzt auch für meinen Mann, der einen neuen Freundeskreis finden musste, weil er zu dem Zeitpunkt, dass wir zusammengekommen sind, hat er noch studiert. Und mit dem Umzug nach Wien war es dann, dass er sich im Prinzip einen neuen Freundeskreis aufbauen musste, beziehungsweise sich in meinen einfügen musste. Wir kommen beide aus Verhältnissen, wo man sparen musste. Wir waren beide relativ zielstrebig und auch sehr fokussiert auf das, dass wir was aus unserem Leben machen. Also die Träume, die man in der Jugend hat, die man dann verwirklichen möchte. Und mein Mann ist so der typische drahtige Bergfex, würde ich sagen. Also der war von Kind an mit seinen Eltern viel in den Bergen und auch im wirklich alpinen Bereich, auch in der Schule immer sehr sportlich. Volleyball, Orientierungslauf, Marathon, wie wir zusammengekommen sind, ist dazu gekommen, Radfahren, ein Kletterer, aber alles schon in Richtung Extrembergsteigen, ja. Mein Mann war immer sehr positiv, unheimlich weitblickend, eher introvertiert, ich extrovertiert. Beide waren wir immer neugierig. Wir sind beide gerne gereist. Wir waren einfach am Anfang unheimlich basic unterwegs mit Zelt. Also so Weltentdecken, ja. Haben es uns auch in dem Sinn gut gehen lassen. Also so zum Beispiel ein Beispiel, wir waren Kletterurlaub in der Kalanque und damals durfte man noch zelten. Also das war in den Mitte der 80er Jahre oder frühen 80er Jahre. Und es war klar, man muss nach Marseille zum Einkaufen fahren. Und die Sachen sind natürlich im Sommer nicht haltbar. Und wir waren beide immer sehr ideenreich. Wir haben uns einen Kühlschrank gebaut, sprich aus Steinen, und haben uns immer einen Eisblock mit 5 Kilo gekauft. Dann haben wir unser Butter gehabt und unsere Milch gehabt und auch unseren Schinken einmal gehabt, ja. Also so sehr innovativ und kreativ. Wir haben beide gern gelesen. Wir haben uns für fremde Kulturen interessiert. In den 1990er Jahren sind dann unsere Kinder auf die Welt gekommen. Da haben wir vorher schon ein paar große Reisen gemacht. Also wir waren in Südamerika auf einem 5000er. Für mich war es eine große Umstellung, weil ich ja im Grunde genommen so ins kalte Wasser gesprungen bin, als nicht so sportlich oder eigentlich gar nicht sportlich und eher faul, dass ich auch alles probiert habe. Vom Klettern über Skitouren gehen, über wirklich lange Wanderungen, wie mit meinem Sohn schwanger war. Im 7. Monat haben wir eine Hochschwabtour gemacht. Und irgendwann ist mir so die Kraft ausgegangen und dann haben wir gedacht, jetzt übernachten wir da auf einer Hütte, dann war kein Platz, dann mussten wir wieder absteigen. Also ich sage, mein Mann ist schon manchmal auch so über die Grenzen gegangen, ja. Also, und konnte vielleicht auch die Grenzen oder hat es nicht akzeptiert, das weiß ich nicht, die Grenzen des anderen so einzuschätzen. Ja. Aber im Grunde genommen hat mich das auch geprägt und zu einem einfach zu einem anderen Körpergefühl geführt, ja. Also es war durchaus wichtig und für unsere Kinder war das dann im Prinzip dieselbe Schule. Sie haben mit 2 Jahren auf die Ski und Radfahren, mit 6 Jahren eine Tour über den Wechsel auf die Bretul. Ja, also sehr, sehr sportlich und sehr, sehr outdoor dominiert. Für mich war dann auch noch, also ich sag, wir waren beide, glaube ich, sehr engagierte Eltern, aber unsere Kinder sind auch sehr zur Selbstständigkeit erzogen worden, weil es einfach wichtig war aufgrund unserer Berufssituation. Und ich muss nochmal vorausschicken, dass mein Mann auch im Berufsleben, also sehr, sehr loyal war seinem Unternehmen gegenüber, eine sehr integre Person war, sehr genau war, sehr gewissenhaft. Sein Fehler vielleicht, dass er zu wenig delegiert hat, ja. Und wir haben dann unser Haus hier vor 10 Jahren saniert. Und das war so die Domäne meines Mannes, war einfach sehr genauen Arbeitsablauf zu erstellen. Und da haben wir gedacht, was ist jetzt los? Da passt irgendwas nicht. Also das ist ein bisschen durcheinander gekommen. Aber wir haben das dann darauf zurückgeführt, dass er einfach so viele Projekte laufen hatte und es wirklich ja, einfach diese Arbeitsbelastung zugenommen hat. Und dann kam ein ganz dramatisches Erlebnis. Das war Muttertag 2015. Also meine Schwiegermutter hatte zum Jahreswechsel zuvor, also 13 auf 14, einen Krankenhausaufenthalt zwischen den Weihnachtsfeiertagen. Und da passiert in einem Krankenhaus gar nichts. Das heißt, man wird ruhiggestellt, man wird sediert in gewisser Hinsicht und sie kam dement heraus und war aber genauso davor eine sehr sportliche Person, eine Frau, die einfach auch viel erlebt hat als Kriegsgeneration, die anpacken konnte, die ihre Arbeiten alle selbst verrichtet hat, ob Schneeschaufeln war, Gartenarbeit und so weiter. Aber dieser Krankenhausaufenthalt hat auch irgendetwas ausgelöst. Und dann war auch klar, sie braucht jetzt mehr Begleitung, wir wissen, wer sie da sein. Mein Schwiegervater war schon verstorben. Und da gab es natürlich auch die räumliche Distanz, weil die Schwester meines Mannes hatte 1,5 Stunden Fahrzeit und wir haben 1,5 Stunden Fahrzeit gehabt. Aber am Anfang ist es noch gut gegangen, würde ich sagen. Und zum Muttertag 2015 wollten wir sie da zu uns nach Hause holen und mein Mann findet sie in einem überschwemmten Keller, offensichtlich die Treppe runtergefallen, in einem erbärmlichen Zustand. Und ich glaube, das war so ein Schockerlebnis für ihn. Ja, das war so spürbar, dass das was gemacht hat mit ihm. Und vielleicht, wenn man systemisch sieht, wollte er das so schnell wie möglich vergessen. Ich deute es ein bisschen so als einen der Auslöser. Dann haben wir unseren 30-jährigen Hochzeitstag gefeiert und mein Mann hat quasi so als Ausgleich zu seinem Arbeitsalltag beschlossen, den Jakobsweg mit dem Mountainbike von Wien wegfahren in Etappen, also immer so 14 Tage unterwegs sein. Das hat sich heute über ein paar Jahre gezogen und das war gerade die letzte Etappe, dass er in Santiago war und wir haben gesagt, okay, wir haben so einen Kraftort in Andalusien, da fahren wir gerne hin, wir treffen uns in Sevilla und machen dann 10 Tage Urlaub. Und da war er natürlich müde von dieser Radfahrt und wir haben 2 nette Tage in Sevilla verbracht und sind dann weitergefahren. Und mein Mann als Orientierungsläufer, der also ein super Kartenleser, hat plötzlich die Straßenkarte verkehrt gehalten und konnte mir keinen Weg ansagen. Zurückgekommen haben wir dann gesagt, er muss ja was einfallen lassen, er muss Arbeit reduzieren. Und es kam natürlich auch, also das waren dann 2 Komponenten. Auf der einen Seite natürlich der Stress im Beruf und auf der anderen Seite auch die Mutter, nicht? Die ja jetzt ein bisschen intensivere Betreuung gebraucht hat. Und da sind wir eigentlich das erste Mal auch so mit dieser, was heißt Demenzerkrankung, aber es war eine Altersdemenz, meine Schwiegermutter war 80. Was heißt das an Organisation? Welche Unterstützung braucht sie? Wir wollten natürlich auch, dass sie so lange wie möglich selbstständig bleibt. Also aber trotzdem war diese Fürsorge notwendig. Und nach diesem Ereignis war klar, wir brauchen eine 24-Stunden-Betreuung. Und da haben wir dann gesehen, wie schwierig es ist, jemanden zu finden, der matcht. Ja? Wo die Sprache passt, wo einfach das Miteinander passt und wo nicht so ganz unterschiedliche Ansichten sind und wo es wirklich darum geht, jetzt für einen Menschen da zu sein, den zu unterstützen und das nicht nur als Arbeitsplatz zum Geldverdienen zu sehen. Und dann hat es halt die Dinge gegeben, Handy aufs Autodach wegfahren, vergessen, dass wir einen Termin hatten. Dann hat er plötzlich also Geschichten erfunden, um sich wahrscheinlich selber zu schützen, weil er es ja nicht zugeben wollte. Ja. Und dann hat er sich plötzlich einen Montblanc-Kugelschreiber gekauft. Das war ihm nie wichtig. Ja. Also so Statussymbole. Überhaupt nicht er. Zwei Uhren war ihm nie wichtig. Auf einmal sind solche Dinge dahergekommen. Mir hat er zu Weihnachten zwei Ketten geschenkt. Ich trage keine Ketten oder wenig Ketten. Also das war schon sehr strange. Und dann haben wir so ein Krisenrat gehabt in unserer Familie und dann haben wir gesagt, so, jetzt ist es wirklich Zeit, dass du einsiehst, dass du Arbeit reduzieren musst. Und dann hat er mal so eine private TCM-Kur gemacht in Scherding. Und dann haben wir einen Platz in Ottenschlag bekommen zur Burnout-Reha. Und ich muss sagen, da war er ja sehr positiv eingestellt und das war ganz klar, er macht es. Und dann bin ich halt darauf gestoßen, dass Gluten Gift fürs Gehirn ist. Somit haben wir gebeten, eine glutenfreie Ernährung. Aber das hätte nicht geheißen, dass man auch die Kalorien reduzieren muss, weil mein Mann hat sofort 4 Kilo weniger gehabt. Weil man nimmt natürlich ab bei einer glutenfreien Ernährung und irgendwie dürfte er da auch aufgrund seines Naturells vielleicht nicht in der Lage gewesen sein oder er hat es halt ignoriert, ja.
Wir treffen Marion für dieses Gespräch bei ihr zu Hause. Im Eingangsbereich und auch im Wohnzimmer hängen überall kleine Bilder mit Sprüchen. Einer lautet etwa, man muss das Leben tanzen. An den Wänden befinden sich große, eindrucksvoll gemalte Bilder. Sie hat sie von einer ihrer vielen Reisen mitgenommen. Marion hat kurze, schwarz-graue Haare, ist dezent geschminkt und trägt auch nur wenig Schmuck. Wir nehmen am Wohnzimmertisch Platz. Auf dem Tisch stehen frische fliederfarbene Tulpen und Marions Laptop, auf dem sie sich im Vorfeld Notizen gemacht hat, damit sie nichts vergisst.
Bei der Reha, da ist viel auf Schiene gebracht worden, das hat alles super funktioniert und er kommt nach Wien und es war klar, arbeiten sofort ist nicht möglich, also Krankenstand. Und dann hat unsere Hausärztin eine auf den Deckel bekommen, weil es gibt keinen Krankenstand nach einer Reha, wenn man davor nicht im Krankenstand war. Also das war dann irgendwie das nächste Absurde in unserem Gesundheitssystem. Mein Mann wollte das eigentlich alleine regeln und da habe ich gemerkt, da stoßt er an seine Grenzen. Das heißt, alles, was auf dieser Reha in eine positive Richtung gesetzt wurde, war plötzlich überschattet von einem Megastress, ja. Wenn der Chefarzt dir sagt, nein, es gibt keinen Krankenstand. Sie waren ja vorher nicht im Krankenstand. Und da habe ich dann gemerkt, ja, da braucht er mich. Und dann haben wir noch so Zuständigkeitssachen gehabt. Also es war die ärztliche Begutachtung hier in Niederösterreich, wenn man Ortswechsel vorgehabt haben, das war in Wien. Alle heiklen Themen waren vom Chefarzt abzusegnen am Wienerberg. Krankenstand haben wir dann erwirkt, aber dann hat es geheißen, maximal 14 Tage. Ja. Ich glaube, es sind dann 3 Wochen geworden oder 4 Wochen, ich kann mich nicht erinnern. Aber das hatte dann zur Folge, mein Mann hat sein Auto nicht mehr gefunden. Wir haben 1,5 Tage Auto gesucht. Also so, als hätte das alles einen Schub ausgelöst. Und dann haben wir gesagt, gut, Reha, noch immer vergesslich, ganz bedenklich, was gibt es noch? Und dann sind wir gestoßen auf die Gedächtnisambulanz im AKH. Es hat aber ziemlich lange gedauert, bis es da zu einem Termin kam. Und das waren aber Wege, die mein Mann wirklich alleine gemacht hat. Ja. Jedenfalls waren das auch alles so, das kriegt man schon in den Griff. Und wir waren sehr positiv, dass wir gesagt haben, wir tun jetzt alles, damit er wieder auf Schiene kommt. Wir sind einmal auf Urlaub gefahren und waren Skifahren und hatten so ein Early Morning Skiing vor. Und mein Mann wollte die Ski holen. Und ich war dann schon in diesem Early Morning Ski Bus und er kam nicht. Hat auch keine Ski geholt. Dann bin ich natürlich dort in Tränen ausgebrochen, weil das macht natürlich auch was mit mir, weil ich so in der Überverantwortung dann war, dass ich genau gewusst habe, da passt jetzt was nicht. Das heißt, ich war mehr gefordert, ja. Jedenfalls, wir haben uns schon noch gefunden dann an diesem Tag, aber es war schon ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, mein Nervenkostüm ist auch ziemlich angegriffen. Also so meine Berufstätigkeit mit dem Alltag unter einen Hut zu kriegen. Und weil dann im AKH die Termine wirklich so schwer zu kriegen waren, sind wir ins SMZ Ost auf die Memory-Klinik gewechselt. Und dort hat man einen Mini-Mental-Test gemacht. der besteht jetzt meines Wissens, viele Dinge habe ich schon wieder vergessen, verdrängt, aus 30 Punkten. Mein Mann hatte 27 und erst bei 26 schaut man nach. Also er ist eigentlich dort entlassen worden, es ist nichts. Und die klinische Psychologin war sehr aufmerksam und gesagt, ich glaube, da passt was nicht. Und daraufhin ist eine weitere Untersuchungskette in Gang gekommen. Das heißt, man hat ja zuerst beim MRT, hat man es nicht gesehen. Und dann gab es eine Lumbalpunktion, da misst man so Biomarker, dann gab es noch einen Gehirnscan und dann kam die Diagnose. Juvenile Alzheimer-Demenz. Und was macht das dann? Da zieht es einen einmal den Boden unter den Füßen weg. Aber das hat so eine Ambivalenz. Auf der einen Seite ist man erleichtert, dass man jetzt weiß, was es ist, weil davor zerfleischt man sich ja fast. Da denkt man, jetzt warst du auf Reha und jetzt vergisst es schon wieder und es ist noch immer nicht besser. Und es hat halt unseren ganzen Alltag so in Mitleidenschaft genommen. Ständiges Suchen, eine totale Hektik, eine Unruhe. Also das war eine ganz schwere Zeit, also zwischen Reha und Diagnose, das war ein Jahr. Ja. Dann bringe ich gleich dieses Zitat einer klinischen Psychologin etwas später hinein, die hat gesagt, ihr Mann ist Meister der Annahme. Das heißt, er hat einmal gar nichts gesagt. In einem Interview für die Volkshilfe hat er dann gesagt, er hat sich gedacht, scheiße. Ja. Für mich... Also natürlich, zuerst haben wir gedacht, ja, ich habe meine Schwiegermutter natürlich im Blick gehabt. Ich habe gewusst, was das heißen würde, wenn es zu einer 24-Stunden-Pflege kommt. Ich habe gewusst, dass es auch Pflegeheim heißen könnte. Aber ich war mir so sicher, mein Mann als Sportler in einem Bereich, der schon ganz viel Energie und Verantwortung gezeigt hat, muss ich sagen, habe ich mir gedacht, mein Mann schafft das. Ja, also wir werden jetzt alles tun, dass diese Komponenten Ernährung, soziale Kontakte und Sport, dass er da gut unterstützt wird, wenn er das nicht mehr kann. Ja, aber am Anfang war das ja nicht so, da hat er eh noch alles selber gemacht. Also da ist er Radlfahren gegangen und Laufen gegangen und Skitouren gegangen. Also das war nicht das große Thema. Was mir aufgefallen ist, war, es hat ihn nie interessiert, welche Medikamente gibt es und hat man da gleich so einmal diesen Rucksack umgehängt, weil er gewusst hat, ich mache das. Ja. Und meine Kinder waren auch sensationell, also die haben sich auch so dahinter geklemmt und haben sofort Selbsthilfegruppen ausfindig gemacht und meinen Mann dort angemeldet. Und für mich war dann die Auszeit immer, wenn ich unterwegs war. Das war meine Auszeit. Aber bis dahin, ich habe immer mit wehenden Fahnen das Haus verlassen, dass alles gerichtet war, dass die Türen, Fenster, dass das alles zu ist. Also das hat einfach ganz viel Organisation von mir verlangt. Und wir haben uns dann auch entschlossen, war ein bisschen später, dass wir gesagt haben, wir holen uns jetzt auch fremde Hilfe in Form von Freizeitbuddies. Das heißt, wir hatten von der Caritas eine junge Frau, die selbst, glaube ich, Psychologie studiert hat und die mit ihm in Ausstellungen gegangen ist, an Projekten teilgenommen hat. Dann haben wir gehabt einen jungen Mann, der mit meinem Mann Mountainbiken war. Da haben wir gesagt, er ist eine Maschine. Ist eine Maschine. Muss ich schauen, dass ich nachkomme. Ja? Mein Mann war in einer Volleyballgruppe, also wöchentliches Volleyballspielen über das ganze Jahr und im Sommer für Beachvolleyball. Er war mit seinen Bergfreunden jedes Jahr auf Skitour. Oder mit meinem Sohn so einzelne Skitouren. Mit meinem anderen Sohn ist er auch Mountainbiken gegangen, ist an Rodeln gegangen. Wir haben wieder zu tanzen begonnen. Die Familie war auch, also ich habe eine sehr große Familie und auch die Schwester meines Mannes, die war alle sehr unterstützend, dass man gesagt hat, ja, und da fahrt er mal ein paar Tage hin, dass ich ein bisschen entlastet bin. Und dann war auch klar, so aus meiner Montessori-Erfahrung, was braucht dieser Mensch? Der braucht jetzt Entspannung natürlich, also ob das jetzt Massagen sind, Klangschallenmassagen sind, kraniosakrale Osteopathie ist, Komplementärmedizin, um quasi so vielleicht da auch noch irgendetwas zu stärken, kognitives Training. Er braucht à la longue wahrscheinlich eine Ergotherapie. Dann habe ich mit ihm sehr viel gearbeitet, mit Montessori-Materialien. Dann 2019 bin ich dann in Pension gegangen. Da interessant war, dass ich auch dann plötzlich anfällig war. Also ich war so überlastet, glaube ich, dass ich natürlich eine Psychotherapie begonnen habe, aber ich war körperlich so anfällig. Also ich habe dann zwar Schulteroperationen gehabt, aber mir gedacht, warum? Warum ist das so? Ja. Und dann hat noch eine neue Hüfte auf mich gewartet und das habe ich eben in die Pension verschoben. Und da sind wir dann noch einmal auf Reha gegangen, beide. Er auf eine Neuroreha und ich eben auf diese Orthopädie. Und da haben wir auch einen Ratkollegen von meinem Mann getroffen. Aber das war schon schwierig, dass man, da hat die Orientierungslosigkeit schon ein bisschen begonnen. Orientierungslosigkeit, der Sprachverlust hat sich angekündigt. Großes Reha-Zentrum, fremdes Haus, sehr verwinkelt, also eine große Herausforderung. Er hat Begleitung gebraucht zu den Therapien. Dann war er spannend, weil er hätte auf der Neuro essen müssen und ich auf der Orta. Und dann habe ich gesagt, also wäre schon nett, wenn man zusammen essen kann. Ja, aber sowas ist in unserem System immer schwierig. Dann hat er auch sehr gern fotografiert und wir waren am Bodensee, kann ich mich auch erinnern. Plötzlich sagt er, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich die Kamera einstelle. Und da muss ich auch sagen, sind wir in einem Fotogeschäft auf einen urnetten Mitarbeiter gestoßen, der auch, wie eröffnet man so ein Gespräch, nicht? Wie viel gibst du preis, wo outest du dich oder wie formulierst du das? Und wir haben halt das mit der Vergesslichkeit umschrieben und der hat sich dann so toll Zeit genommen und gesagt, die stöhnen jetzt alles auf Automatik, sie brauchen überhaupt nichts tun. Und wir sind viel ins Theater gegangen, wir sind in Konzerte gegangen. Also Musik war immer so etwas, was ihm gut getan hat. Also es war der Anspruch, ihn so wirklich im Leben zu halten. Aber was zuvor natürlich war bei der nach der Diagnose, war sein Beruf. Ja. Im Grunde genommen war klar, das kann man nicht vertuschen. Also man muss sich outen, weil das ist nicht dem Arbeit gegenüber nicht fair, wenn man so tut, es sei alles in Ordnung. Und es war klar, es ist nicht mehr alles in Ordnung. Und dann haben wir auch nicht gewusst, was kommt auf uns zu. Heißt das jetzt Kündigung? Noch lange bis zur Pension, also 8 Jahre bis zur Pension. Dann haben wir ein Gespräch geführt und dann war klar, also er musste seine leitende Funktion abgeben. Man hat wirklich geschaut, dass er in eine Abteilung kommt, die er selbst mit aufgebaut hat, wo er die Leute kennt. Das war weder für das Unternehmen einfach noch für ihn einfach und auch nicht für uns einfach, weil ganz klar war, er war immer so gewissenhaft und so auch so gut in seinem Beruf und plötzlich ist man Beiwagerl. Und plötzlich sitzt man vielleicht allein im Büro, weil die Mitarbeiter alle Outdoor sind. Die trauen sich ihn nicht mitnehmen, weil man nicht weiß, wo begibt er sich in Gefahrenzonen. Und was halt damals oder was halt noch immer, glaube ich, fehlt, es gibt, glaube ich, für kognitiv eingeschränkte Menschen gibt es keine Assistenz am Arbeitsplatz. Und das ist vielleicht ein großer Punkt für die Zukunft, weil mein Mann war ja nicht so, dass er nicht mit einer Expertise hätte dienen können, aber Assistenz am Arbeitsplatz hätte vielleicht vieles erleichtert. Dann kam ja noch dazu, was heißt das? Also wie lange geht das gut? Wie entwickelt sich die Krankheit? Das war ja alles für uns neu. Ich habe immer gesagt, der Meister der Annahme war für mich das große Reizwort, weil ich mir gedacht habe, er müsste viel mehr dagegen ankämpfen, aber wahrscheinlich konnte er es schon nicht mehr. Oder er hat sich so auf mich verlassen, weil mein Rucksack immer größer geworden ist, dass er in seiner, jetzt so metaphermäßig gesprochen, in einer Demenzspalte, also keine Gletscherspalte, sondern Demenzspalte drinnen sitzt, gut versorgt wird. Und somit ist alles, ja, kann man Meister der Annahme sein, nicht? Und ich habe halt die große Workload gehabt. Ich sag, es kam ja dann noch Corona. Und kurz vor Corona wurde er noch einmal versetzt, und zwar an seinem Arbeitsplatz, wo er Chef war, ja. Ohne halt vorher das mit uns zu besprechen, das habe ich gar nicht gut gefunden. Und das war die größte Herausforderung, weil es natürlich ein anderer Weg war. Mein Mann ist ja nach dieser Neuroreha nicht mehr Auto gefahren, weil er das auffällig war. Und wir haben immer geschaut, dass er so selbstständig wie möglich agiert. Also er ist wirklich in der Früh aufgestanden, hat seine Morgenpflege gemacht, ist zum Bus gegangen, ist mit dem Bus gefahren und dann normalerweise nur mit dem Bus und dann zu Fuß in die Firma. Und so haben wir das nochmal üben müssen, weil er dann zweimal umsteigen musste. Und das heißt, ich bin mit ihm gefahren und das Interessante war auch, wenn ich mit ihm unterwegs war, hat ihn das überhaupt nicht interessiert, dass da ein Lernschritt zu machen ist. Das ist genauso, wenn ich mit ihm am Berg war, habe ich mich verlassen und man hätte mich aussetzen können, hätte ich vielleicht auch nicht zurückgefunden. Ja. Und dann haben meine Söhne das übernommen und da hat das ganz anders funktioniert. Und dann gab es halt auch so die Situation, dass man ihn nur beobachtet hat aus der Distanz, dass man geschaut hat, wir lassen ihn alleine, aber wir sind so in unmittelbarer Nähe, dass wir eingreifen können, wenn was schief geht. Nicht? Und er ist dann oft mit der Kirche ums Kreuz nach Hause gefahren, aber er hat immer wieder nach Hause gefunden. Ich war eigentlich immer mehr überfordert mit der Situation und war auch manchmal zornig auf das, was gerade ist. Ich war zornig aufs Leben, dass uns das passiert, nahe an einem Nervenzusammenbruch. Manchmal gedacht, ja, es ist so, dass man wirklich sagt, man hat jetzt so einen Aggressionsschub und man hätte einen Boxsack gebraucht wahrscheinlich. Er ist zunehmend unruhiger geworden, hat sich dann auch nichts sagen lassen. Also so eine Sturheit ist dazugekommen. Und mit dem Zusammenleben zu Hause war das ja alles noch einmal, also neue Strukturen finden. Unser Leben hat damit begonnen, dass wir aufgestanden sind und wir haben nur mehr gesucht. Ja, ob es die Brillen waren, ob es die Hörgeräte waren, die ich dann ein Jahr später im Wurmkompost gefunden habe. Er hat Sachen unter Matratzen gesteckt, also so ganz komische Dinge. Und das Haus ist ihm irgendwie zu groß geworden. Und wir haben dann auch beschlossen, dass wir gesagt haben, vielleicht ist eine räumliche Trennung gar nicht so schlecht. Und es hat somit einmal angefangen, dass meine Söhne ihn tageweise gehabt haben, dass wir eine Alltagsbetreuerin gesucht haben. Und die ist mit meinem Mann alle Stadtwanderwege gegangen. Wir haben uns über Assistenz 24 zuvor Leute gesucht gehabt. Und mit der Claudia haben wir eine Person gefunden, die so gut gematcht hat von Anfang an. Und ich bin so dankbar, dass wir sie noch immer haben. Ja. Das hat dann so ausgeschaut, dass er 4 Tage bei meinem Sohn übernachtet hat, dass die Alltagsbetreuung dort stattgefunden hat, dass ich mich ein bisschen erholen kann. Und wir haben dann 2019 nochmal eine große Reise gemacht, weil das so sein innigster Wunsch immer war, einmal nach Namibia. Und da war schon klar, ich kann das alleine nicht mehr, ja. Und mein Sohn ist mit einem Freund mitgeflogen und dadurch habe ich das auch ein bisschen genießen können. Aber das war trotzdem eine Herausforderung, weil das hat geheißen, dass ich habe immer gesagt, ich habe 2 Köpfe. Den einen für mich und meine Agenden und den Riesenkopf für meinen Mann, ja, wo ich mich für seinen Alltag, sein Wohlbefinden, medizinische Betreuung, Freizeitbetreuung und seinen Job kümmern musste. Ja. Also wirklich ein Riesenrucksack, den ich da gehabt habe. Und in Namibia ist uns das dann besonders aufgefallen. Gott sei Dank haben wir einen wahnsinnig netten Guide gehabt, der da auch noch so geschaut hat und uns was abgenommen hat, dass wir auch Dinge sehen konnten, ohne dass wir uns nur um meinen Mann kümmern. Nicht? Und im Großen und Ganzen war das ganz klar, das ist jetzt so die letzte große Reise, die wir gemacht haben. Aber sie war toll. Sie war wirklich toll und wir haben alle davon gezehrt. Aber wie wir uns dann zu Hause, wie das Video zusammengeschnitten war, haben wir schon das Gefühl gehabt, dass wir sind schon wieder die Stufe drunter. Dann waren wir nochmal in Griechenland. Aber alles halt in Begleitung. Da war mein Schwager mit und wir waren bei einer Freundin. Also da waren wir auch so im Team und im Verbund. Und das ist auch super gegangen. Aber da hat man schon dabei sein müssen. Badehose wechseln. Mein Mann ein super Schwimmer. Das heißt, der ist einmal abgezischt Richtung andere Insel. Da ist mein Schwager dann ganz schwer nachgekommen. Dann haben wir gesagt, na, du darfst nur parallel zur Küste schwimmen, nicht? Da hat er auch so diese Weglauftendenzen schon gehabt, also dieses ziellose Herumlaufen, wo wir dann nicht gewusst haben, ob er nach Hause findet. Nicht? Und 2021 eben bei so einer Geschichte, als er bei meinem Sohn war, verschwindet er dann plötzlich am Abend, hat sich zwar angezogen, es war eine kalte Mainacht, aber warme Tagestemperaturen und er ist am Abend verschwunden, da waren wir dann auch alle fertig. Also mein Sohn hat dann eine Vermisstenanzeige aufgegeben und in so einem Fall, wenn es um eine kranke Person geht, muss ja die Polizei zumindest erhöhte Aufmerksamkeit zeigen. Meine Söhne haben mit ihren Fußballkollegen Rasterfahndungen gemacht an den neuralgischen Plätzen, die wir gerne besucht haben. Und es war irgendwie so der Verdacht, dass er quasi aus Wien an den Stadtrand gehen wollte. Und er war ja immer gut zu Fuß, das heißt, Kilometer waren kein Thema. Aber wir hatten kein Lebenszeichen bis in die Morgenstunden. Dann bin ich noch da zum Hauptbahnhof gefahren, habe das Putzpersonal gefragt, habe Fotos gezeigt. Also wir haben halt versucht, überall anzuknüpfen, wo er sein könnte. Ja. Und letztendlich hat dann die Freundin meines Sohnes über Facebook noch einen Aufruf gemacht und wir hatten das Glück, dass wir ein Foto hatten mit der Bekleidung, die er anhatte. Und eine Frau hat ihn dann in einem Supermarkt entdeckt, also in der Nähe von hier. Wo ich auch sehr überrascht war, ist, dass, obwohl diese Vermisstenanzeige bei der Polizei in Wien gemeldet war, die Wiener Kollegen, die dort angefordert wurden, keine Ahnung hatten, ja. Weil das Ganze an Niederösterreich weitergegangen ist. Also, wo ich mich manchmal wirklich nur wundere. Aber ich sage, er war weder sonderlich verwirrt, es hat ihm einfach das Zeitfenster gefehlt. Und wir haben dann versucht, anhand seiner Leica-Fotos herauszufinden, was war. Und er ist damals vom 15. Bezirk U-Bahn-Station Schönbrunn zur Längenfeldgasse gegangen. Von der Längenfeldgasse ist er irgendwie in den 14. ins Armeekommando. Da hat er seinen Militärdienst geleistet. Und vom Militärkommando muss er dann in den 23. Bezirk gekommen sein. Ja. Ja, und dann war klar, jetzt brauchen wir eine Lösung, 24-Stunden-Betreuung, und haben beschlossen, räumliche Trennung mit einer sehr strukturierten Wohnung, die sehr auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist, hier in Fußentfernung. Ja, dass man jederzeit, also das hat nicht geheißen, wir verbannen ihn, wir haben den Garten zum Benutzen, der Alltag kann auch hier stattfinden, aber grundsätzlich für die Betreuung haben wir dann eine Wohnung organisiert. Und haben uns natürlich jetzt wieder um Agenturen kümmern müssen. Und da ist man dann irgendwie so gleich, also was mich dann immer wieder befremdet, ist so der Umstand, wenn ich diese super tollen Plakate mit den ganz lieben Betreuern und mit den so glücklichen alten Menschen sehe. Und mein Mann war auch nicht alt, ja, also das ja auch für diese Altersgruppe. Also da gibt's ja kein Lobby und es gibt eigentlich nichts und die ist so vergessen, ja. Aber sie ist da, ja. Und es ist wahrscheinlich die Gruppe, die am meisten Angst davor hat, sich zu outen, weil sie noch viel zu jung ist, ne. Und haben dann natürlich auch gesagt, wir brauchen jemanden, der sie gern outdoor bewegt, dem Wind und Wetter egal ist und der sportlich ist. Also, weil mein Mann hat einen ziemlichen Zug drauf, wenn der wirklich mal so anschiebt. Der mit ihm Rad fährt, ihn begleitet zu den Selbsthilfegruppen, mit Ernährung ein bisschen was am Hut hat, und bekamen dann einen jungen Mann aus Kroatien, einen Physiotherapeut. Haben wir gedacht, ja, das könnte gut matchen, aber wir wussten nicht, dass wir eine Diva bekommen. Also es hat ja hier bei uns im Haus begonnen, die 24-Stunden-Betreuung, und ihr plötzlich noch jemanden zum Betreuen dabei gehabt, ja. Also das war Essen, wenn wir eigentlich schon fertig waren, die Küche war bis Mitternacht im Betrieb, wir haben jeden Tag hat er frische Handtücher gebraucht, mittags Fleisch, abends Lachs waren die Ansprüche, also das war schon sehr fordernd, aber das war meine erste Erfahrung mit einer 24-Stunden-Betreuung, dass ich mir gedacht habe, er ist sportlich, er spricht super gut Deutsch, also ich schaue, dass ich das Positive sehe, aber ich werde ihn ein bisschen in die Schranken weisen, aber ich versuche mein Bestes, dass er sich wohlfühlt. Und nachdem wir ja alle wissen, was 24-Stunden-Betreuung hast, war auch klar, wir müssen ihm Freizeitperioden schaffen. Wo ich natürlich überfordert war, er musste eine halbe Stunde nach seinem Mittagessen seinen Shake nehmen und dann sein Training absolvieren. Und ich habe gesagt, was tue ich, wenn ich berufstätig bin, erst um 17 Uhr nach Hause komme und du brauchst die Pause um 14 Uhr. Naja, und dann haben wir halt so Geschichten gehört, wie sowas abläuft. Ne? Dann sperrt man die Leute ein, ja? Wenn jetzt kein Angehöriger da ist. Und dann waren die Corona-Regeln natürlich auch für Pflegekräfte ein Thema. Dann war ja mal so im Gespräch, dass alle, die in der Pflege arbeiten, sich impfen lassen müssen. Und dann hat er 2 Tage vor Übergabe hat er dann gesagt, er kommt nicht mehr. Sein Pendant war eine Kroatin, ganz reizend, so eine Sonne, also eine lustige, die super gut gekocht hat, die vielleicht nicht so sportlich war, aber trotzdem ein sehr warmherziger Mensch war. Also die ist uns dann im Prinzip auch bis zum Schluss geblieben. Und dann war eben dieses große Loch zu Weihnachten, und vor Weihnachten war der Umzug, genau. Ich war auf Urlaub, und weil ich gesagt habe, es finde ich ja so interessant, es geht alles besser, wenn ich nicht dabei bin. Nicht? Dann ist die Annahme anders, als wenn man mir was umhängen kann. Ja. Natürlich, Gewöhnungsphase, Krankheitsverlauf hat sich verschlechtert, dass das schon eine Herausforderung war, auch immer wieder der Weg hierher, aber wir haben ihm das Haus ja nicht verwehrt. Ja.
Schätzungen zufolge leiden in Österreich etwa 100.000 Menschen an einer demenziellen Erkrankung. 2050 soll diese Zahl auf etwa 230.000 angestiegen sein, weil mit dem Alter Inzidenz- und Prävalenzzahlen steigen. Doch auch wenn die Zahl der Demenzerkrankungen mit dem Alter stetig steigt, gibt es durchaus Menschen, die deutlich vor ihrem 65. Lebensjahr an einer Demenz erkranken. Ihre Lebenssituation ist in der Regel eine andere als die von Menschen, die erst im hohen Alter daran erkranken. So auch im Fall von Marions Mann. Lange hat sie es geschafft, ihn gemeinsam mit ihrer Familie und 24-Stunden-Kräften zu Hause zu pflegen. Doch diese Aufgabe wurde zunehmend schwieriger, kostete enorm viel Kraft und war schließlich so nicht mehr zu bewerkstelligen. Denn der Zustand ihres Mannes veränderte sich nach und nach.
Die Unruhe ist immer größer geworden, die Orientierungslosigkeit war total spürbar. Wahrscheinlich hat er sich selbst in seiner Haut nicht mehr wohlgefühlt. Also er ist grantig geworden, er ist aggressiv geworden. Er hat dann irrsinnig festhalten können, dass man sich kaum aus dieser Umklammerung dann lösen konnte. Und dann hat er so Panikattacken entwickelt. Die Inkontinenz hat sich angekündigt im Dunkeln, bei Wind, bei Regen ist er panisch geworden. Die Maria hat ihn dann einmal abgeholt von der Selbsthilfegruppe und sie fahren mit dem Autobus daher und steigen quasi in dieser Wohnsiedlung aus. Und es war halt dunkel und es war wahrscheinlich wieder so, das Blackout, da gehöre ich nicht her. Und da ist er dann handgreiflich geworden und dann hat die auch das Handtuch geworfen und dann haben wir gewusst, jetzt kann man, ist noch eine Komponente dazugekommen. Aber was dann an Betreuern vermittelt wurde, das war unfassbar. Also wir haben so einen 180-Kilo-Mann gehabt, wo ich mir gedacht habe, er kriegt einen Herzinfarkt, wenn er meinen Mann nachrennen muss, der ihm statt, weil wir auf Ernährung so Wert gelegt haben und ich habe immer Müsli vorbereitet und habe dann gesagt, das muss aufgekocht werden und dann kommen noch zwei Löffel Kokosfett rein, also so diese ketogene Ernährung irgendwie so ein bisschen im Auge gehabt und der hat ihm 2 Wochen Schweinefett ins Müsli gemischt. Nicht? Der Nächste, der hat nicht einmal einen Schirm aufspannen können, der hat mich zu jeder Tages- und Nachtzeit angerufen, weil er nicht zurechtgekommen ist. Und dann würde ich sagen, war es, also nach diesen 2 Männern ist es immer ärger geworden. Das hat halt dann so ausgeschaut, dass in der Wohnung nichts mehr sicher war, dass er in der Nacht aufgestanden ist, den Siphon abmontiert hat im Badezimmer, Überschwemmung im Badezimmer, dass er alles abmontieren wollte, vom Fenstergriff angefangen, dass er, wenn der Biomüll nicht gleich austragen worden ist, hat er den Kübel genommen und über den Balkon geschmissen. Also solche Sachen, die wir ja gar nicht kannten von ihm, wo wir gar nicht gewusst haben, was das für eine Dimension ist. Und da war dann klar, so geht's nicht weiter. Und dann war es aber schon so, dass er sich nicht einmal mehr hinsetzen konnte. Das heißt, beim Essen ist er nicht mehr gesessen, es war schwierig, Medikamentation ist verändert worden, weil man gesagt hat, man muss ihn ein bisschen beruhigen. Da haben wir da Versuche gemacht, ob das alles was nutzt. Dann sagt die Freizeitbegleiterin, unsere liebe Claudia, sagt dann, du, ich kann mit ihm das gar nicht mehr gehen, weil er nicht mehr trittsicher ist, weil das natürlich alles Nebenwirkungen hat. Und ich habe dann natürlich Pflegeheime selektieren wollen, so mit Demenzstationen, also mit Schwerpunkt Demenz. Und was halt in Niederösterreich sehr ernüchternd ist, ist der Umstand, dass es keine oder kaum Einzelzimmer gibt. Und wenn, dann stößt die ein Jahr an. Und das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können bei ihm, dass er da plötzlich mit wem anderen in einem Zimmer liegt, den er gar nicht kennt und der vielleicht ähnliche Verhaltensweisen hat. Und ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, beschäftigt, habe mich wirklich so gut informiert, wie es ging. Also Demenzservice, wie gesagt, brauche ich Ihnen eh nichts mehr erzählen. Sie wissen eh schon alles. Ich weiß natürlich nicht alles. Ich habe in manchen Bereichen ein Halbwissen. Ich bin nicht gescheiter als andere. Aber es war mir ganz klar, was ich nicht möchte und was ich mir für meinen Mann vorstelle. Und dann haben wir ein Glück gehabt, weil dann hat es geheißen, du musst ihn unbedingt jetzt in professionelle Hände geben. Und da war ich zu blauäugig. Weil ich hätte eigentlich wissen müssen, dass ohne eine gute Medikamenteneinstellung auch Pflege in einem Heim ein Desaster wird. Und ich hatte dann ein Vorgespräch in einem renommierten Heim mit prämierter Demenzstation und halt ein Zweibettzimmer. Und dann haben sie mir gesagt, nein, das ist immer nur das Problem der Angehörigen. Also die Bewohner haben da überhaupt kein Problem damit. Und es ist mir ja gar nichts anderes übrig geblieben, als mich auf das Wagnis einzulassen. Und das war für mich so ein Schock. Also das hat schon halt damit angefangen, dass wir ihn am nächsten Tag nicht wiedererkannt haben, weil er natürlich sediert wurde, weil er dann schon so am Tisch gehängt ist, in einer schrecklichen Stellung, eindösend mit Speichelfluss. Also Pflegefall, ja, absoluter Pflegefall. Er war apathisch natürlich teilweise, er war viel im Garten, Er hatte einen Sonnenbrand, er hat Blasen auf den Füßen gehabt und es hat anscheinend niemanden so wirklich tangiert. Dann haben wir natürlich ein Gespräch gesucht, dann haben sie gesagt, naja, wenn er so aggressiv ist, dann heißt es Zwangseinweisung Psychiatrie mit Polizei und Rettung. Dann sind bei uns wieder die Alarmglocken losgegangen. Das war am Tag 3 oder 4, ja. Und so die Situation, man kommt in ein Pflegeheim, hat zwei Betten, beide haben die gleiche Bettwäsche, ja. Oder Badezimmer, offener Schrank, links gehört dem einen Herrn, rechts dem anderen Herrn. Also wie soll das ein Demenzkranker unterscheiden können? Und dann haben wir mit unserer Hausärztin gesprochen und die hat dann gesagt, die sollen eine geordnete Übergabe vorbereiten, sie sollen auf der Psychiatrie anrufen, man hat keine Krankenhauswahl, Sprengel-Krankenhaus, und wir sollen ihn rausnehmen und am nächsten Tag hinbringen. Und dann haben wir ihn abgeholt, weil es klar war, also da kann ich ihn nicht lassen. Mein Sohn hat ihn geholt, der war mit ihm noch schwimmen, also die waren outdoor, es hat keine Medikamente gegeben, er hat eine gute Nacht gehabt. In der Früh bin ich mit meiner Nachbarin dann auf die Psychiatrie gefahren, die hat mich unterstützt, weil ich hab quasi diese Vorbereitungsgespräche gemacht und sie war in der Zwischenzeit mit ihm draußen. Und dort hat man uns dann natürlich gefragt, na, was wir wollen. Da habe ich gesagt, na, eine Medikamenteneinstellung, dass man gut leben kann mit Demenz. Weil die ganze Demenzstrategie zielt auf das ab, gut leben mit Demenz, so lange selbstständig bleiben wie möglich und würdevoll. Ja. Und mir war die Psychiaterin sehr sympathisch, mir war die Pflegedienstleitung extremst sympathisch. War ein gutes Gespräch, aber irgendwie hat er sie so unauffällig verhalten, dass sie uns wirklich an einem Donnerstag dann heimschicken wollten und gesagt haben, kommt am Montag wieder. Und dann gab es einen Trigger. Der Trigger war einmal Toilette. Und der zweite Trigger war, dass die Essenslieferung kam mit dem Wagen aus dem Lift. Das war vielleicht wie das große Ungetüm oder wollte er nur helfen. Ich weiß es bis heute nicht. Und er wollte dann damit anschirmen und da ist er dann sehr hart abgebremst worden. Also so, das machen wir nicht so. Ja. Und dann ist er in die Aggression gekommen. Und dann ist Psychiatrie. Und Psychiatrie heißt dann, zu mir haben sie gesagt, sie gehen jetzt am besten, weil das möchten sie jetzt nicht sehen. Der nächste Tag war dann genau diese Ernüchterung, 24 Stunden zwangsfixiert, mit der Begründung, wie er aufgewacht ist, war er aggressiv. Ne? Also wenn ich als gesunder Mensch, also auch nach 8 Stunden, 5 Stunden, 10 Stunden zwangsfixiert bin ich aggressiv, weil ich mich nicht auskenne oder so, wenn ich demenzkrank bin. Und das Problem dürfte sein, dass es hier in Niederösterreich nur Akutpsychiatrien gibt, die überhaupt, also keine Gerontopsychiatrie, und somit gibt es auch keinen Platz für diese Menschen. Und nachdem mobile Menschen, fitte Menschen, die natürlich auch ein Kraftpotenzial haben, ein Störfaktor sind, werden sie einmal sediert. Auf das war ich aber auch eingestellt, weil das hat mich auch vorher informiert, dass es geheißen hat, was heißt Medikamenteneinstellung. Da haben sie gesagt, ja, er wird jetzt wahrscheinlich wirklich sediert werden, er wird ein paar Tage wirklich nur im Bett verbringen, bis der Körper zur Ruhe gekommen ist und dann macht man eine Medikamenteneinstellung. Es war leider anders. Es war so, dass man Tag 3 mir schon gesagt hat, was gedenken Sie mit Ihrem Mann zu tun? Wir sind eine Akutpsychiatrie. Dass er am Tag 4 oder 5 eine Lungenentzündung gehabt hat, weil er so sediert war, dass er nicht mehr schlucken konnte. Nach der Lungenentzündung hat er kaum sedativer bekommen und er war ein anderer Mensch. Nicht? Und da hat dann so irgendwie, ich sage jetzt, mein Kampf angefangen, darauf zu bestehen, so wenig wie möglich und nur so viel wie notwendig, ja, an Medikation. Weil ich habe gesagt, ich kenne meinen Mann wirklich gut, aber wenn wir eine gute Einstellung wollen, müssen wir ihn auch beobachten und dass wir als Ressource und nicht als Kontrolleur oder als Feindbild gesehen werden. Und dann war auch klar, allein schaffe ich das nicht. Also beim Besuchsteam zusammengestellt, das sie da zusammengesetzt hat aus meinen Kindern, meinen Geschwistern, meinem Schwager, meiner Schwägerin, die aber aus der Steiermark gekommen sind, aus Freunden und Bekannten. Also es hat so ein Kernteam gegeben, das auch Pflege machen konnte und eben die Claudia. Das heißt, wir waren jeden Tag vormittags, nachmittags im Krankenhaus, haben da bei der Pflege unterstützt, haben ihn einfach beobachtet, haben geschaut, dass wir da auf einen Konsens kommen. Aber das war irgendwie von der medizinischen Seite ein Canossagang. Also das war für mich, waren das die schlimmsten Monate, glaube ich, weil ich nicht verstehe, dass Psychiatrie im Jahr 2022 keine anderen Mittel hat, als einen Menschen einfach, ich sage es jetzt provokant, ins Bett zu pflegen, ja, medizinisch ins Bett zu pflegen. Und natürlich eckt man dann an und dann kommt noch mehr Druck und dann wollte man ihn so schnell wie möglich wieder loswerden, ungeachtet der Tatsache, ob er gut eingestellt ist, ob er wirklich pflegeheimtauglich ist. Und dann vergehen eh die Wochen und er hat noch 4 Wochen oder 10 Kilo abgenommen. Jetzt ist man ein drahtiger Sportler am unteren Gewichtslimit und dann hat man 10 Kilo weniger. Und dann haben sie gesagt, na, zunehmen wird er wahrscheinlich nicht, weil er geht ja so viel herum, nicht? Das hat aber wieder dazu geführt, dass er halt Zwangsfixierungen gehabt hat und irgendwann, ich habe ziemlich bald dann die Patientenvertretung eingeschaltet, bei dem ist man nicht gewachsen, diesem Druck, ja, dass man das alles durchsetzt. Und also da war ich wirklich auch sehr am Limit, aber Gott sei Dank mit der Pflege auf einer Linie, ja, weil ich glaube, wir haben ihnen wirklich viel abgenommen. Wir haben ihn geduscht, wir haben Zähne geputzt, wir haben ihn mobilisiert, wir sind jeden Tag mit ihm gegangen, wenn's möglich war, outdoor, ja. Und was in einem Krankenhaus oder auch im Pflegeheim auch noch dazukommt, ist diese Frischluftentzugskur. Man kann am Fenster vielleicht nur auf der Psychiatrie nur einen Spalt aufmachen, und er hat wirklich offensichtlich auch Sauerstoffmangel gehabt, nicht? War dann im Oktober dem Tod sehr nah. Und nicht, dass ich mich dagegen verwehre, wenn es soweit ist, dann ist es soweit und es hat wirklich so dann auch ausgeschaut, aber ganz plötzlich, also wirklich von einer Minute auf die andere und genauso plötzlich war das wieder weg. Das heißt, wir haben uns verabschiedet von ihm und es ist ihm besser gegangen. Und dann war dieser Aufenthalt auf der Psychiatrie insgesamt 4 Monate mit 15 Kilogramm Gewichtsverlust. Weil an was man auch nicht denkt, ist, es mag für einen 80-Jährigen passen, dass er ein frühes Nachtmahl nimmt und dann, 12 bis 14 Stunden oder 16 Stunden Fasten hatte. Aber durch diese Sedierung ist mein Mann mit dem Essen im Mund eingeschlafen und hat mindestens 16 Stunden keine Nahrung zu sich genommen, ja. Und gegipfelt hat es eigentlich darin, weil sie ihn ja loswerden wollten, raus aus dem Sprengel, dass sie mir dann gesagt haben, ja, am besten aufgehoben ist ein Maueröhling bei Amstetten. Das sind 110 oder 120 Kilometer Fahrzeit. Ja. Das heißt sozialer Tod. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich hätte ja gerne ein Pflegeheim in Wien. Aber das war im Prinzip nicht möglich, weil man muss ein halbes Jahr hauptgemeldet sein in Wien. Daneben Wohnsitz hat uns gar nichts genutzt. Nicht? Und dann sind die Bestimmungen aber gelockert worden und wir haben über dieses Engagement von der Tagesheimleiterin haben wir dann einen Platz in Aussicht gestellt bekommen, aber Wartezeit, weil aufgrund des Pflegekraftmangels Betten gesperrt waren. Nicht? Und dann hat sie gesagt, ja, das nächste freie Bett kriegt mein Mann. Und mit dem Einzug dann ins Pflegeheim vor 1,5 Jahren war es erstens einmal ein gutes Miteinander mit der Wohnbereichsleitung, das habe ich ganz grandios gefunden. Auch die Bereitschaft, dass man sagt, man beobachtet ihn, man hört auf uns, man versucht, die Medikamente zu reduzieren. Natürlich kann man das nicht sofort alles absetzen, aber sukzessive. Und der erste Erfolg war dann schon, also im November ist er einzogen, im Februar hat er gehabt 4-5 Kilo mehr, wo jeder gesagt hat, er wird nicht mehr zunehmen. Aber trotzdem wieder das Thema Ernährung hat mich genauso dort auch mitverfolgt. Das heißt, nach wie vor bringe ich Frühstück und Abendessen, weil das für mich einfach keine gesundheitsfördernde, energiebringende, leicht verdauliche Kost ist. Ja. Und somit würde ich trotzdem sagen, haben wir eine Erfolgsstory. Mein Mann hat mittlerweile 10 Kilo mehr seit Entlassung aus dem Krankenhaus. Er kriegt jeden Tag Besuch. Wir beobachten nach wie vor genau. Er ist von 6 Medikamenten auf 2 in einer wirklich Minimumdosierung. Er hat gute und schlechte Tage. Er ist gut in Kontakt, das heißt, er kennt uns alle. Er hat Interesse, also wir sehen ja sofort, wenn man mit ihm an die frische Luft geht, ist er wieder noch immer ein anderer Mensch. Also es macht sofort etwas mit ihm. Und das würde ich so wichtig finden, generell sowas in Pflegeeinrichtungen zu ermöglichen. Und ich finde, auch als Angehörige, das zu wissen, ich sehe Dinge nicht, wenn ich einen Menschen 2-mal in der Woche einfach besuche und mit ihm ein bisschen in den Garten gehe. Da ist genauso vieles, wo ich sage, ja, es gibt ganz viel Luft nach oben und das wäre also gut, wenn da Angehörige auch sich einbringen und sagen oder auch gleich vorausschicken, dass man sagen kann, was man sieht von der Angehörigenseite, dass man sowas bespricht, dass das eigentlich wie ein Input ist, eine Ressource ist, damit sich generell im System was verbessert. Und ich bin Gott sei Dank ein hartnäckiger Mensch, aber gehe natürlich da auch manchmal an meine Grenzen oder ich gehe ja manchmal auf Konfrontation und weiß dann, jetzt muss ich mich wieder zurücknehmen, jetzt muss ich mich wieder regenerieren, weil auch meine Psychohygiene und meine Selbstpflege ist total wichtig. Also ich muss meine Urlaube machen, ich muss Abstand kriegen. Aber es fällt mir nicht leicht oder zumindest auch, wenn man mir sagt, naja, du musst jetzt eine innere Distanz kriegen. Na, wozu muss ich eine innere Distanz kriegen? Ich bin in einem System gefangen, nicht? Und es handelt sich nicht um meinen Vater, der in einem hohen Alter ist, oder es handelt sich um meinen Lebenspartner. Und meine Söhne, die haben Unglaubliches geleistet. Die sind genauso präsent mit ihren Freundinnen. Ich kann es gar nicht genug schätzen. Und auch da gibt es dann manchmal Zoff, nicht? Weil es natürlich ein überstrapaziertes Thema ist. Das, was für mich Thema ist, ist für meine Kinder anders. Die haben Recht auf ihr eigenes Leben. Die bauen sich ihr Leben gerade auf. Und wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich halt manchmal vielleicht nicht so sensibel, dass ich meinen Mund halte, ja. Und das triggert dann manchmal, also da gibt es schon auch nach wie vor Konflikte, aber ich sage, als Familie und als Team jetzt, glaube ich, das hat sich so gelohnt, aktiv zu bleiben und ihn nicht allein zu lassen, weil er wäre wahrscheinlich im Rollstuhl und alles, was Rollstuhl und Sprachverlust, das ist dann umso schwieriger, weil was da hat, das haben wir bei der Schwiegermutter gesehen, bei meiner Schwiegermutter, das geht so, erstens einmal tut es einem weh, Und man weiß nicht, was man tun soll. Da kommt man in so eine Hilflosigkeit. Und ich finde es auch so spannend, wenn ich manchmal hinkomme und dann, wenn man dann das Personal sagt, na, heute war wieder keine gute Kooperation möglich und er ist so steif und es beginnen halt einfach nur Begleiterscheinungen wie epileptische Anfälle zum Beispiel. Ja. Und dass man halt aufpassen muss. Und das ist natürlich auch klar. Ich muss so genau beobachten, was kann ich heute mit ihm unternehmen. Aber an guten Tagen gehen wir 2 Stunden in den Weinbergen. Nicht? Oder wir fahren nach Schönbrunn oder ich bringe ihn nach Hause oder wir fahren nach Laxenburg. Einfach so in noch diese Verbindung zur Außenwelt. Wir sind die Verbindung zur Außenwelt. Ich bemühe mich, das jetzt positiv zu sehen. Und jeden einzelnen Moment, der mir Recht gibt, in dem, was trotz aller Unkenrufe, das wird nicht funktionieren und du wirst zusammenbrechen. Natürlich weiß ich, dass das so wichtig ist, dass ich auf mich schaue und das übersehe ich auch manchmal. Und dann habe ich halt einfach die Unterstützung aus meinem Familienkreis, Freundeskreis, die mich dann wieder darauf aufmerksam machen. Positiv sehe ich im Prinzip, dass ich glaube, dass wir so einen großen Beitrag geleistet haben und vielleicht Augen öffnen sind für andere. Ja? Also einfach Dinge thematisiert haben, die man vielleicht nicht thematisiert, wenn man 2 oder 3 Mal die Woche auf Besuch kommt, weil wir alles machen, ja, von der Dusche bis zum Zähneputzen. Und wenn mein Mann heute in der Abwehr ist mit dem Zähneputzen, ja, dann sage ich, es muss sein und dann irgendwie geht's trotzdem. Also ich schaffe das alles mit ihm. Aber es ist mir auch klar, ich habe auch noch ein Leben, ich muss auch auf meinen Weg schauen und den muss ich mir auch neu gestalten. Und das ist nicht einfach, wenn man in der Verantwortung ist. Und ich fühle mich in der Verantwortung, aber ich fühle mich auch in der Liebe, ja, zu meinem Mann. Dass ich sage, es ist mir einfach extrem wichtig, dass die Zeit, die er noch hat, dass er den nicht im Rollstuhl auf den Tod wartend hat, in einer apathischen Haltung, mit einem ständig verspannten Knack, wenn er einnickt oder so. Sondern mir ist die Mobilisierung wichtig, mir ist der Austausch mit den Pflegekräften wichtig. Wie gesagt, ich sehe mich auch für dieses Heim als Ressource, auch wenn das manche nicht hören mögen, ja, oder auch nicht akzeptieren. Es gibt alles. Ich habe ein Glück mit meiner Wohnbereichsleitung, dass ich wirklich sage, da habe ich ein Ohr, mit der kann ich alles besprechen und die kann aber auch nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten gewisse Dinge umsetzen. Aber ich möchte nicht müde werden, mich dafür einzusetzen, dass es einfach für alle Menschen, wurscht, weil es kann mich genauso treffen, ja, zumindest einen positiven Aspekt gibt, dass man sagt, man muss keine Angst davor haben. Ja. Aber das geht auch nur, wenn Angehörige Engagement zeigen. Und was das Allerwichtigste ist, ist diese Vorkehrungen treffen, dass man wirklich seine Patientenverfügung macht, dass man auch in eine Patientenverfügung hineinschreibt, was man gerne hätte. Ja. Ob es jetzt umgesetzt wird oder nicht, ist ein anderes Thema, aber vielleicht kann sich der eine oder andere ein Bild davon machen, dass, weil die Biografiearbeit in der Pflege natürlich auch total wichtig ist. Und wenn ich nichts über einen Menschen weiß, dann ist es mir wurscht, was er isst. Ja. Dass man das Thema Ernährung wirklich, ich weiß nicht, wie sich die Leute ernähren. Ja, wenn ich Einkaufswegen sehe beim Einkaufen, weiß ich, wie sie sich ernähren. Aber es wäre mein großer Wunsch, auch hier wirklich so einen Scheuklappen zu öffnen oder den Fokus schärfen, dass Menschen, die sowieso, die sich nicht mehr, also die vulnerabel sind, die eigentlich Unterstützung brauchen, dass diese Menschen eine hochwertige Ernährung kriegen. Das ist kein Fünf-Sterne-Restaurant. Ja? Ich kann mir jetzt die DCM-Ernährung als Grundlage nehmen, wo ich weiß, die ist jahreszeitenabhängig, die stärkt, die kräftigt. Vielleicht braucht man dann auch weniger Medikamente. Die Frage ist nur, will man das? Ja? Welche Interessen stecken dahinter? Das wäre mein allergrößter Wunsch. Und was auch noch ganz wichtig wäre, ist wirklich diese Selbstfürsorge. Das heißt, auch Hilfe anzunehmen, sich Hilfe zu organisieren, auch diese Hilfe als Ressource zu sehen, auch wenn es mühsam ist. Es ist mühsam, Menschen einzuschulen, denen eine Basis zu finden. Aber es hat sich so gelohnt. Ja? Und es hat sich auch so gelohnt, dass man auf so vielen Plattformen waren, also ob das jetzt wirklich die Caritas mit der Freizeitbuddy oder Zeitreisegeschichte war, ob es Promenz war mit der Selbsthilfegruppe, ob es das Café Promenz jetzt Café Dementi ist, dass man sagt, auch in Krisenzeiten kann man sie online vernetzen, ja, und kann eine Stunde einfach vielleicht abschalten und mit Betroffenen und Nicht-Betroffenen irgendwie neue Aspekte kriegen, Anregungen kriegen. Und da finde ich, das macht die Katharina Klee extrem gut und breit gefächert. Und es gab dann auch ein Angehörigen-Café, ein Café-Auszeit, dass man auch als Angehörige einen Platz hat, wo man vielleicht abladen kann oder wo man sich entspannen kann und ganz was anderes sind. Wir haben Rheindling gebacken bei so einer Online-Veranstaltung. Also das sind alles Kontakte, die ich nicht missen möchte. Oder auch, was ich gelernt habe, ja, also was für mich jetzt auch klar ist, was ich gar nicht will und was mir so wichtig wäre, was ich einfach nur ergänzend zu meiner Patientenverfügung hinschreiben muss. Oder wenn man zum Beispiel jetzt vor einer Entscheidung steht, mein Mann hat eben einen epileptischen Anfall, den ersten, der sehr harmlos oder sehr leicht war, und dann heißt es halt, naja, jetzt muss er ein CT oder MRT machen und ein EEG. Und dann muss ich auch die Frage stellen, ja, akzeptiere ich das so oder überlege ich mir, was heißt das überhaupt für den Betroffenen? Für MRT und für CT muss er sediert werden, weil er bleibt ja nicht ruhig liegen. Außerdem ist das alles belastend, ist ja für einen gesunden Menschen schon belastend, ja, oder normalen Patienten belastend. Was bringt das, wenn ich das weiß? Wir wissen, es gibt im Moment keine Heilung bei Alzheimer, aber die Hoffnung stirbt trotzdem zuletzt. Jetzt bin ich ja noch schon länger mal gestoßen. Also einer unserer Ärzte hat uns einmal gesagt, macht eine Mitochondrientherapie. Ja. Ich bin jetzt nicht so sattelfest auf dem Thema, aber da geht es einfach auch wieder, dass man Synapsen verbindet oder diese Kontakte wiederherstellt. Weil alles, was in einem Gehirn, also in so einem Alzheimer-Gehirn passiert, ist ja, dass es ja nicht verloren geht, aber abgeschnitten ist. Ja. Und da finde ich, auf diesem Sektor wird noch viel zu wenig gemacht und auch Ärzte, die so ein Pflegeheim betreuen, die heute halt einfach viele Leute zu betreuen haben, wo dieses, was braucht dieser Mensch, vielleicht nicht im Vordergrund steht. Also da ist für mich wieder, der Kreis schließt sich mit der Montessori-Pädagogik. Es gibt auch die Montessori-Geragogik, dass man halt auch Menschen die Möglichkeit bietet, so die Übungen des täglichen Lebens weiterzuführen. Und das sehe ich halt auch leider Gottes nicht, dass man sagt, man hat einen Wäschkorb für Leute, die halt im Haushalt viel gemacht haben, oder man nimmt die Leute in den Garten, gibt ihnen einen Laubrechen oder irgendwas in die Hand, dass man sowas mit einbezieht in eine Pflege. Aber wie gesagt, da braucht's Personal und da braucht's auch die Bereitschaft, das zu machen. Ich habe keine Ahnung, ob sowas finanzierbar ist. Das ist natürlich ein großes Thema. Aber trotzdem würde das vielleicht so viel bringen. Ich glaube, wir haben ein reiches Leben gehabt. Wir haben ein gutes Leben gehabt. Wir haben keine finanziellen Sorgen. Wir funktionieren als Familie. Wir funktionieren als Großfamilie. Wir funktionieren als Team mit allen Menschen, die im Moment in unserem Zug sind. Und das ist ein Geschenk. Das ist wirklich ein Geschenk. Und auch eben zu sehen, wie mein Mann reagiert. Also ich kenne ihn ja auch, wenn er nicht in Kontakt ist, ja. Aber zu sehen, wie er in Kontakt ist, ist für mich was ganz Positives und ein Glücksgefühl. Und ich weiß, das war der richtige Weg, auch wenn er dornig war, auch wenn er anstrengend war. Aber es hat sich gelohnt und er hat es verdient.
Mein Name ist Caroline Bartosch und das war Ich weiß, wie es ist, heute mit Marion, die darüber gesprochen hat, wie es ist, einen Menschen mit Demenz zu pflegen und wie schwer es war, einen geeigneten Pflegeplatz zu finden. Wenn ihr oder jemand in eurem Umfeld mit psychischen oder physischen Erkrankungen oder Schicksalsschlägen zu kämpfen hat, dann könnt ihr euch an die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142 wenden. Weitere Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt ihr jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter ichweißwieesist@kurier.at. Ich weiß, wie es ist, mit Doppel-S und zusammengeschrieben, @kurier.at. Ich weiß, wie es ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freunden und Freundinnen von uns. Folgt uns auch auf instagram.at/kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, Redaktion von Yvonne Wiedler, Elisabeth Kröpfel und mir, Caroline Bartosch. Social Media von Lena Hemmetsberger und Daniela Sonn.
Dieser Mutmacher-Podcast wurde unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Manchmal braucht es im Leben ein bisschen Mut, ein bisschen Zuversicht, ein bisschen Courage und oft auch ein bisschen Gelassenheit. Mit Nimm's einfach Zürich spricht Zürich an, was wirklich wichtig ist. Nämlich das Leben zu leben und sich auf die wichtigen Momente zu konzentrieren. Dabei ist mentale Gesundheit besonders wichtig. Darauf aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen, sind die ersten Schritte zur Bewältigung von mentalen Herausforderungen. Dann gelingt es Betroffenen auch leichter, Mut und Gelassenheit zu zeigen. Dafür Verständnis zu schaffen und Betroffenen Mut zu machen, ist Teil des sozialen Engagements von Zürich. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.